So Leute, es ist wieder Zeit und ich freue mich sehr auf die Zeit jetzt mit euch. Und ihr hoffentlich auch. So, könnt ihr mal ganz kurz eure Chips hier rausholen? Wir hatten solche Chips abgedruckt, ja, wo drauf steht, Jesus kam, um Sünder zu retten. Ich möchte euch kurz etwas, beziehungsweise hatte jeder. Ja, die haben wir letztes Mal verteilt. Ja, also die da, also entweder, es gibt jetzt zwei Optionen, entweder haben die schon alle verteilt, das wäre sehr gut. Und an alle, die jetzt eins hochhalten, bis zum nächsten Mal, will ich diesen Chip nicht mehr sehen. Der muss drin bleiben, ja, in den Wagen drin bleiben. So, an alle, die neu sind, wir haben ein Predigtheft mit sehr hilfreichen Sachen. Ich hoffe, das wurde ausgelegt. Wenn ihr das nicht bekommen habt, könnt ihr euch das gerne nach der Jugend noch abholen. Okay, Leute, es geht los. Lass uns zusammen noch beten. Oh, lieber Herr, wir danken dir so sehr, dass wir jetzt weitermachen dürfen mit dieser Predigtserie. Herr, wir wollen auch heute neu darüber nachdenken, was du in Johannes Kapitel 4 gesagt hast. Herr, dass der, der sät und dass der, der erntet, sich beide freuen. Herr, danke dir für die Zeugnisse, die wir hören durften und dass hier auch Samen gesät wurden. Herr, und wir wollen jetzt die Möglichkeit nutzen, um für diese Leute zu beten. Herr, die ein bisschen von deinem Evangelium empfangen haben oder das ganze Evangelium empfangen haben. Herr, wir beten, lasse diese Samen aufgehen und mögest du uns jetzt, Herr, zurüsten. Herr, auch mit den Inhalten von Greg Kokels Buch, Herr, dass wir einfach mutig deine frohe Botschaft weitergeben. Herr, und segne jetzt diese Zeit zusammen. Schenke, dass wir einfach Freude daran haben. Herr, und sei du jetzt mitten unter uns, oh Gott. In Jesu Namen. Amen. Leute, ihr seht, der Challenge-Kalender, der wächst und gedeiht. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, dass er nicht stagniert, sondern dass jeder von euch es sich zum Ziel setzt, diesen Challenge-Kalender zu erfüllen. Okay? Mir fehlen auch noch ein paar Challenges, also da muss ich mich persönlich auch ranhalten. Ja? Aber ich behaupte, einen Vers auswendig lernen kann jeder. Ich behaupte, diese Fragen zu stellen, die unten abgebildet sind, kann jeder. Also ganz viele Sachen kann jeder. Also bitte mach das zu deiner Mission, diesen Challenge-Kalender auszufüllen, okay? So, Leute, ihr wisst, wir waren letzte Woche in Hamburg und bei aller Liebe und Hamburg ist toll und schön, aber hier ist es am schönsten, ja? Also wirklich, ich habe euch vermisst, das kann man sich ja kaum vorstellen. Ein bisschen von der Pfalz hatten wir ja dort, ne, weil der Max ja da oben wohnt, ne? Also das war so ein bisschen Heimat. Okay, also Leute, heute werden wir noch einmal uns mit Tactics beschäftigen. Okay, also ich empfehle hier nochmal das Buch von Greg Kokel. Gibt es leider nur auf Englisch. Vielleicht schaffen wir es zu übersetzen, mal schauen. Und die Inhalte heute werden sich auch um dieses Buch drehen. Und warum machen wir das? Ich möchte es nochmal ganz kurz erklären. Ja? Das Buch ist enorm praktisch. Okay? Und es gibt uns ganz einfache Hilfen an die Hand, wie wir in unserem Alltag das Evangelium verkündigen können. Und das jetzt, was wir jetzt gemeinsam erleben, hat wieder, so wie letztes Mal, eher einen Seminarcharakter als einen Predigtcharakter. Okay? Und ab nächstem Mal wird es dann wieder normal sein, ja, dass wir Auslegungspredigten haben. Und trotzdem will ich euch bitten, ja, bleibt bei mir und lasst uns diese Inhalte wirklich verinnerlichen und sie uns zu eigen machen. So, letztes Mal, ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen und wiederholen. Letztes Mal haben wir über Gartenarbeit und Erntearbeit gesprochen. Wer sich jetzt fragt, wo in aller Welt bin ich hier reingeraten, lasst mich kurz die Stelle lesen aus Johannes Kapitel 4 und dann gehen wir nochmal auf die Inhalte von letztem Mal ein. In Johannes 4, 36, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr alle kennt die Stelle mit der Frau am Brunnen, mit der Samariterin, und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist es, der da sät, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Und ich möchte den Hauptgedanken von diesem Abschnitt aufgreifen, weil das genau der Gedanke ist, um den es auch in diesem Buch geht. Der Hauptgedanke ist, dass nicht immer die Ernte eingefahren wird. Okay? Es ist oft haben wir den Drang, in jedes Gespräch das Evangelium hineinzupressen, egal ob es passt oder nicht. Und sei nicht schockiert, aber wir müssen nicht in jedes Gespräch das Evangelium hineinpressen. Warum? Weil Jesus es auch nicht getan hat. Und manche Menschen sind einfach noch nicht bereit, die ganze Botschaft zu hören. Und was sollen wir dann stattdessen machen? Genau das, was Jesus hier sagt, nämlich Gartenarbeit machen, nämlich säen, Samen säen. Und irgendwann, vielleicht, kommt ein anderer und erntet. Und ich möchte uns erneut davon befreien, die Ernte einfahren zu müssen. Ich greife nochmal ganz kurz ein Gespräch auf, das ich letztes Mal auch erwähnt habe, das ich persönlich hatte. Ja? Und wir haben über das Evangelium gesprochen und die Person wollte die ganze Zeit das Thema wechseln. Ja? Aber ich nicht. Und ich habe gesagt, Moment, du wechselst nicht das Thema. Jesus Christus kam, um Sünde zu retten. Wie ist deine Antwort? Tust du Buße oder nicht? Ja? Und daraus habe ich viel gelernt. Weil, also vorher war das wirklich in meinem Denken drin und ich denke, das ist oft in uns drin, dass wir denken, ey, wenn ich nicht zum Evangelium komme, dann war das eine Niederlage. Und das ist nicht wahr. Heute möchte ich uns erneut von dem Druck befreien, Leute krampfhaft bekehren zu wollen. Erstmal, wir können Leute gar nicht bekehren, okay? Und ich möchte euch heute neu vor Augen führen, dass die ganze Last, was Bekehrung angeht, allein auf den Schultern unseres Herrn liegt. Okay? Nur Jesus kann Menschen retten. Und was müssen wir machen? Einfach nur treu sein im Samen säen und, wie wir es letztes Mal genannt haben, Steine in die Schuhe legen. Es ist das höchste Ziel eines Gesprächs, dass jemand, der nicht an Jesus glaubt, danach an Jesus glaubt. Und oft ist in uns das Denken, ey, die Person kennt Jesus nicht, ich teile das Evangelium und sie nimmt das Evangelium an, sie tut Buße, sie kommt ab jetzt zu jeder Gemeindeveranstaltung und bringt sich perfekt mit ihren Gaben in die Gemeinde ein, zahlt ihren Zehnten in die Gemeinde und ist immer da. Aber das ist nicht die Realität. Wenn das passiert, ja, preist den Herrn. Aber ich möchte, dass wir viel kleinere Ziele haben, okay? Und die Ziele hatten wir letztes Mal so definiert. Samen säen, kleine Samen. Und Steine in die Schuhe unserer Nächsten legen. Leute, und ihr wisst, was das bedeutet, wenn man einen Stein im Schuh hat. Früher oder später muss man stoppen und sich diesem Stein widmen. Ganz egal, ob der so mini ist oder ein bisschen größer. Man muss sich diesem Stein widmen. Und Leute, das Ziel ist, dass wir so viele Steine in die Schuhe unserer Nächsten legen, dass sie aus den Schuhen rauskommen. Wir wollen so viele Steine in die Schuhe unserer Nächsten legen, dass sie nicht mehr weiterlaufen können, auf die Knie fallen und zu Gott beten. Das ist doch eine schöne Illustration. Und jeder kleine Stein hilft dabei. Ich möchte dich auffordern, probiere nicht mehr krampfhaft die Ernte einzufahren. Probiere nicht krampfhaft die Frucht abzureißen, die noch nicht reif ist, sondern sähe Samen. Streue kleine Steine. Ja, keine großen Steine, sonst erschlägst du deinen Nächsten, aber kleine. Sei ein Gärtner, mach Gartenarbeit. Pflanze und begieße. Das sind die Worte von Paulus, die er verwendet hat bei den Korinthern. Apollos hat begossen, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen geschenkt. Letztes Mal habe ich mich bedient an einer Metapher, die ich auch heute aufgreifen will, nämlich wir alle spielen in einem großen Volleyballteam. Okay? Der den Ball annimmt, macht nicht gleich das ganze Spiel. Und man braucht einfach viele Ballwechsel, um ein Volleyballspiel zu gewinnen. Und genau das ist so eine tolle Illustration, um zu zeigen, dass wir viele Christen sind, okay, die alle ein gleiches Ziel haben. Ich habe mir hier aufgeschrieben, die Person, die du heute fragst, woran sie glaubt und dadurch schon ins Nachdenken gebracht wird, ist vielleicht die Person, die ich morgen beim Tanken treffe. Und wir reden über den Glauben. Und das ist vielleicht dieselbe Person, die Peter am Montag im Globus trifft. Und das ist das Ziel. Samen säen und Gartenarbeit machen. Letztes Mal haben wir die Columbo-Technik bzw. den Columbo-Schritt 1 kennengelernt. Und der ist so einfach, du musst einfach nur aufs Volleyballfeld kommen. Nicht mehr. Du kriegst nicht den Ball, du musst keinen Ball annehmen, einfach nur aufs Feld kommen. Leute, und bevor wir weitergehen jetzt mit dem Schritt Nummer 1, möchte euch in Erinnerung rufen, wenn sich ein Gespräch auftut und ihr merkt, ey, das geht hier in diese Richtung, dann macht es zu eurer Gewohnheit. Und das will ich auch für mich, dass wir sofort ins Gebet gehen und das beten. Herr, welche eine Sache, Herr, welche eine Idee, welche eine Frage kann ich meinem Gegenüber stellen, damit er ins Nachdenken kommt. Okay? Das ist ein Stein in den Schuh unseres Nächsten legen, dass er nachdenkt. Und hier haben wir Columbo Schritt 1 kennengelernt. Einfach nur aufs Spielfeld kommen. Und das ist die Königin aller Strategien. Und diese Columbo-Technik, die hat ihren Namen von einem berühmten Detektiv. Die Ältesten kennen ihn vielleicht noch. Der Detektiv hatte eine Gewohnheit, nämlich gute Fragen zu stellen. Und das hat er sich nicht selbst ausgedacht, der Greg Kockel, der das Buch geschrieben hat, sondern er hat sich bedient von dem, was wir in Jesus seinem Leben sehen. Jesus hat das genau so gemacht. Schaut mal, der reiche Jüngling. Jesus hat so viele Fragen gestellt, wenn man mal durch die ganzen Evangelien liest. Ich gebe euch ein paar. Der reiche Jüngling kommt zu ihm und was sagt Jesus als erstes? Warum nennst du mich gut? Und dann, als er versucht wurde, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Und Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Bringt mir einen Denar. Wer ist darauf abgebildet? Und dann, was hat er immer die Pharisäer gefragt, nachdem sie ihn versucht haben? Was steht geschrieben? Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Jesus hat so viele Fragen verwendet. Sogar auf Fragen antwortete Jesus mit Fragen, nämlich als er gefragt wurde, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ich will euch auch ein Wort fragen. Und wenn ihr es mir sagt, so werde ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Leute, und wenn Jesus sich so vieler Fragen bedient hat, obwohl er alle Antworten bereits wusste, bereits vor Grundlegung der Welt wusste, wie viel mehr sollten wir Fragen stellen, um Informationen zu sammeln? Fragen ist der Schlüssel. Greg Kaukel hat hier Folgendes gesagt, und das findet ihr auch in eurem Predigtheft. Bleibe im Fragemodus und du bist in der Sicherheitszone. Wir hatten letztes Mal über eines meiner Beispiele gesprochen. Im Zug sitzen zwei deiner Freunde und ihr sitzt im Vierer und ihr kommt über die Schöpfungsgeschichte ins Gespräch. Und dann sagt ein Freund, ey, wie kann man eigentlich so blöd sein und noch an die Schöpfung glauben? Und dann, zu was neigen wir in diesem Moment? Völlig aufgewühlt sagen wir, ey, sag mal, wie kannst du so blöd sein und nicht daran glauben? Und dann gehen wir völlig aufgebracht und verlassen die Konversation. Fragen zu stellen bedeutet nicht, solche Fragen zu stellen, sondern, ich habe euch letztes Mal die Modellfrage gegeben von Columbo Schritt 1, nämlich, was meinst du damit? Wenn ein Freund sagt, okay, ey, wie kann man so blöd sein und noch an die Schöpfung glauben? Dann meine ich auch nicht damit, dass ihr fragt, was meinst du damit? Sondern, ey, was meinst du damit? Merkt ihr den anderen Vibe? Ja? So, Columbo Schritt 1 ist Informationen sammeln. Mit der ganz einfachen Frage, was meinst du damit? Und diese Frage bringt unser Gegenüber zum Reden. Diese Frage zeigt Interesse und fördert das Gespräch und führt nicht dazu, dass wir einfach auf unseren Nächsten predigen und ihn kaputtballern, ja, sondern dass wir zuhören. Heute geht es noch einen Schritt weiter. Aber oh Moment, ich habe hier was übersprungen. Genau. Wenn du aufs Volleyballfeld kommst, okay, das ist total leicht, total easy. Und mit dieser Frage kommst du einfach nur auf das Spielfeld. So, du nimmst überhaupt keine Risiken auf dich, du fragst einfach nur, was meinst du damit? Okay? Und ganz egal, was für eine Antwort kommt, du bist danach total frei, dich anderen Sachen zu widmen und so weiter. Und warum gerade diese Frage? Drei Gründe. Sie gewährleistet, dass du deinen Gegenüber nicht missverstehst. Zweitens, sie gewährleistet, dass du dein Gegenüber nicht missrepräsentierst. Und drittens, sie gewährleistet, dass dein Gegenüber sich selbst nicht missversteht. Und oft ist es so, dass wir in Gesprächen verwirrt sind, weil unser Gegenüber auch verwirrt ist. Warum? Weil oft einfach nur Slogans wiederholt werden. Wie zum Beispiel, ja, wer glaubt heute noch an die Schöpfungstheorie, ohne sich wirklich damit beschäftigt zu haben. Heute widmen wir uns Columbo Schritt 2. Ich darf euch erinnern, keine Strategie und auch diese Sachen, die wir jetzt hier besprechen, nichts und niemand kann die Rettung unseres Herrn ersetzen. Kein Argument, kein strategisches Vorgehen, nichts. Okay? Das sind einfach nur Hilfen. Und das befreit uns von dem Druck, dass wir die Verantwortlichen sind, die Menschen bekehren müssen. Ja, wir sollen das Evangelium erzählen, so oft wie es geht, absolut. Aber wir sind nicht diejenigen, die retten. Wir müssen einfach nur treu sein, im Samen sehen, in der Gartenarbeit. Und er schenkt das Gedeihen, er schenkt Frucht. Und ich möchte ganz kurz mit euch durch Apostelgeschichte 13 gehen und euch zeigen, ja, eine Botschaft, viele Reaktionen. In Apostelgeschichte 13 beginnt die erste Missionsreise. Und was erlebt Paulus da alles? Paulus erlebt, wie ein Mensch, der dem Evangelium widerstand, erblindet wurde durch seine Worte. Paulus erlebt auf der einen Seite Widerstand für das Evangelium. Dann beim nächsten Mal wird er für dieselbe Botschaft fast gesteinigt. Beim nächsten Mal wird er für dieselbe Botschaft zu einem Gott erhoben. Und sie sagten, die Götter sind zu den Menschen gekommen. Und in der nächsten Stadt wird er für dieselbe Botschaft gesteinigt. Und warum sage ich uns das? Es ist ein und dieselbe Botschaft, aber die Reaktion auf diese Botschaft liegt nicht in unseren Händen. Wenn wir die Reaktion der Menschen davon abhängig machen, wie wir das Evangelium verkündigt haben, ob wir erfolgreich waren oder nicht, Mann, Leute, dann hat Paulus ganz schön viel falsch gemacht auf seinen Missionsreisen. Aber das ist nicht der Fall. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn Menschen durch das Evangelium gerettet werden. Und wir dürfen uns auch nicht wundern, wenn Menschen, nachdem sie das Evangelium gehört haben, nach Steinen greifen und uns umbringen wollen. Beides ist möglich. Aber das Wundervolle daran ist, die Reaktion hängt nicht von dir ab. Es ist der Herr, der darüber regiert. Es ist der Herr, der danach entscheidet, ob er die Person rettet oder nicht. Oder ob es noch nicht Zeit ist. Und das befreit uns enorm. Leute, und jetzt geht es wieder los mit Tactics. Und ich werde euch wieder, so wie letztes Mal, drei Beispiele geben. Und ihr schreibt wieder eure Antwort auf. Allerdings werden wir im Gespräch, also in diesem Beispielgespräch, schon etwas weiter voranschreiten und nach Columbo Schritt 1 einsetzen. Ich hoffe, das war verständlich. Und die Frage ist, was machst du nach Columbo Schritt 1? Und Leute, die Beispiele hier, ja, das sind teilweise reale Beispiele, teilweise fiktive Beispiele aus dem Buch. Und sie sind keineswegs, stellvertretend für eine Gruppe von Menschen. Das sind Individuen, die einfach ihre Meinung gegeben haben, okay? So. Macht euch bereit. Übrigens, ihr könnt jetzt euer Buch, euer Predigtheft wunderbar nutzen, um euch da Notizen zu machen und eure Antworten zu notieren. Ihr kriegt, nachdem ich die Beispiele vorgelesen habe, immer, sagen wir mal, so 1-2 Minuten Zeit, um eure Antwort zu notieren. Okay? Wer zu faul ist, mitzuschreiben, ihr könnt euch Gedanken dazu machen, wie ihr antworten würdet. Okay? Beispiel Nummer 1. Du sitzt mit 2 weiteren Leuten im Zug und ihr kommt auf die Schöpfungsgeschichte zu, in der Bibel zu sprechen. Einer der beiden sagt: Wie kann man so blöd sein und an eine Schöpfung glauben? Und dann, du antwortest, Columbo Schritt 1, was meinst du damit? Und dann sagt dein Gegenüber: Nun, man könnte sagen, dass nichts da war, außer ein unendlicher, kontinuierlicher Moment, bis eine kleine, unbedeutende Sache passierte. Eine Kleinigkeit passierte in dem Nichts. Das erfordert keine Intelligenz, also musste kein intelligenter Gott eingreifen. Alles, was wir brauchen, ist eine kleine Unperfektheit im perfekten Nichts, das sich ausweitete und zunehmend komplex wurde. Und bald gab es Galaxien und Planeten. Und jetzt notier dir, was würdest du sagen? Ich gebe euch kurz Zeit. Wer Lust hat, kann sich auch gerne in den Sitzgruppen austauschen, was man sagen würde. Okay, Zeit vorbei. Ich möchte hier nur bei dem ersten Beispiel meine Antwort geben, bevor ich Tactics gelesen hatte. Vor Tactics würde meine Antwort wie folgt lauten, nachdem diese Person das gesagt hat. Aus dem Nichts kann nichts kommen. Überall sehen wir Design, überall sehen wir die Unterschrift Gottes. Überall sehen wir Informationen, überall sehen wir Gesetze. Information braucht einen Informanten und Gesetze brauchen einen Gesetzgeber. Aber wir sehen, es gibt noch sehr viel bessere Antwortmöglichkeiten. Wir kommen zu Beispiel Nummer 2. Macht euch Notizen. Achtung. Du hast die Sachen der letzten Predigt gut angewandt und hast dich mit deinem buddhistischen Freund getroffen, so wie Thomas, und ihn gefragt: Sag mal, du hast mir erzählt, dass du Buddhist bist und an die Reinkarnation glaubst. Was genau meinst du mit Reinkarnation? Columbo Schritt 1. Und die Antwort lautet: Ah, das erkläre ich dir gerne. Wir glauben an die Reinkarnation, an eine Wiedergeburt. Wiedergeburt bedeutet, dass der menschliche Geist nach dem Tod auf dieser Erde oder anderen Existenzbereichen in einem neuen Körper als empfindendes Wesen wiedergeboren wird. Achtung. Übrigens, die Reinkarnation gab es auch in der Bibel, aber sie wurde während des 4. Jahrhunderts rausgenommen. Was würdest du als nächstes sagen? Okay, wir gehen zu Beispiel Nummer 3. Du unterhältst dich mit ein paar Freunden auf einer Feier. Du wirst gefragt, wie du als Christ zum Alkohol stehst. Und du zeigst auf, dass die Bibel Alkohol nicht verbietet. Einer deiner Freunde sagt: Immerhin ist eine Sache wahr, die in diesem Buch steht. Du wendest Columbo Schritt 1 an. Was meinst du damit? Und darauf sagt dein Freund: Die Bibel wurde von Menschen geschrieben und Menschen machen Fehler. Aber ich freue mich zu hören, dass die Bibel wenigstens die Wahrheit über die Vorteile des Alkohols enthält. Die Freunde lachen. Was würdest du sagen? Ich sehe schon, der Simeon kennt sich sehr gut aus in diesem Thema. Er hat viele Argumente zu liefern. So, Zeit vorbei. Für diejenigen, die letztes Mal gut aufgepasst haben, ihr wisst, was jetzt kommt, okay? Nämlich, bei allen 3 Beispielen kann man wieder sagen: Stelle Fragen. Stelle gute Fragen. Und jetzt gebe ich euch 3 Beispielfragen und die alle einen gleichen Kern haben. Achtung! Beispiel 1. Wie bist du zu der Schlussfolgerung gekommen, dass das wahr ist? Das war das mit der Schöpfungsgeschichte. Beispiel 2. Wie bist du zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die Reinkarnation aus der Bibel rausgenommen wurde? Beispiel 3. Wie bist du zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die Bibel, obwohl sie von Menschen geschrieben wurde, fehlerhaft ist? Und ihr merkt, ihr fordert mit dieser Frage Argumente und Beweise für die Sichtweisen der anderen Person. Columbus Schritt 1, mit Columbus Schritt 1 bekommst du Informationen darüber, was die Person glaubt. Mit Columbus Schritt 2 bekommst du Informationen darüber, warum sie es glaubt. Wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gekommen, ist eine Schlüsselfrage. Und Leute, was wir hiermit machen, ist, wir kehren die Beweislast um. Die Person, die die Behauptung aufstellt, hat doch die Verantwortung, sie zu begründen. Und oft ist es so, und ich habe euch das im ersten Beispiel vorgemacht und auch letztes Mal, ja, wir hören so etwas wie, ja, wie kann man so blöd sein, noch an die Schöpfungsgeschichte glauben, und wir fühlen uns sofort angegriffen. Und wir gehen sofort auf Konfrontation. Moment, diese und diese und diese Argumente und diese Beweise und so weiter. Und alles, was die andere Person einfach machen muss, ist mir nicht genug. Ohne, dass sie in irgendeiner Weise Argumente oder Beweise gegeben hat. Die Person, die etwas behauptet, hat Beweise vorzulegen. So, zurück zu unserem Volleyballbeispiel. Du bist bereits mit Columbus Schritt 1 auf das Feld gekommen. Und jetzt passt auf, was bei Columbus Schritt 2 passiert. Der Gegner spielt den Ball über das Netz. Aber es ist ein sehr einfacher Ball. Kein Angriffsschlag. Er rotiert nicht und der wird mittelhoch über das Netz gespielt. Du musst dich nicht einmal bewegen. Der Ball wird perfekt auf dich gespielt. Und alles, was du mit Schritt 2 von Columbus machst, ist, du spielst den Ball ganz einfach wieder zurück in das gegnerische Feld. Nicht mehr und nicht weniger. Okay? Und wir alle, die sich jetzt denken, oh, das, noch nicht mal das kann ich. Ja, wir haben da so ein paar Spezialisten bei uns in der Jugend, ja. Leute, das ist nur eine Metapher, okay? Und für diejenigen, die sich jetzt total wiederfinden in dem Gefühl des Nichtkönnens, denen kann ich sagen, Leute, stellt euch einfach etwas anderes vor, okay? Jemand gibt euch etwas, ihr nehmt es an und gibt es wieder zurück, okay? Ganz einfach. Und das kriegt jeder hin, okay? Aber das Volleyballbeispiel passt einfach besser. So, Columbus Schritt 2, Umkehrung der Beweislast. Du spielst den Ball einfach nur zurück ins gegnerische Feld. Wobei, ich muss auch hier sagen, wir reden hier nicht von Gegnern in einem Gespräch, okay? Das ist nur der Metapher geschuldet, ja? Unsere Gesprächspartner sind natürlich unsere Nächsten, die wir lieben sollen. Leute, und die Ironie unserer Zeit ist, viele denken, Christen sind die Einzigen, die ihren Standpunkt erklären und verteidigen müssen. Und darin sind wir wirklich selbst schuld. Wir fühlen uns viel zu schnell angegriffen und verteidigen uns sofort, nachdem irgendwie ein Statement uns erreicht hat, was unseren Glauben anreicht. Und wir kommen sofort und liefern Beweise und Argumente. Und alles, was die andere Person machen muss, ist, reicht mir nicht. Ohne dass sie, ja, in irgendeiner Weise ihren Standpunkt erklärt hat. Leute, nicht nur Christen müssen ihren Standpunkt erklären. Jeder muss das tun. Oft werden einfach nur Slogans wiederholt. Und das ist total logisch. Ja? Ich möchte euch ermutigen, schaut euch die Doku an, The Social Dilemma. Und ihr werdet verstehen, was ich meine. Jeder ist auch durch Social Media wirklich in seiner eigenen Blase umgeben von denselben Meinungen, von denselben Weltanschauungen und man beschäftigt sich überhaupt nicht mit anderen Dingen. Und das führt dazu, dass man einfach Slogans wiederholt. Columbus Schritt 2 bringt unser Gegenüber dazu, Beweise und Argumente vorzulegen für den Standpunkt, den er vertritt. Wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gekommen, ist eine Schlüsselfrage. Und an dieser Stelle, Leute, geben viele ihre Meinung, aber geben keine Beweise. Viele sagen an dieser Stelle oft, so ist das, so war das, das könnte so und so gewesen sein, das und das ist passiert. Viele erzählen, so schreibt Greg Kochel, eine gute Nachtgeschichte und meinen, unsere Weltanschauung damit schlafen gelegt zu haben. Sie legen keine Argumente dar, sie legen keine Beweise dar, oft einfach nur eine unbegründete Meinung. Und an dieser Stelle müssen wir mit Columbus Schritt 2 weitermachen. Gehen wir noch einmal zu unseren Beispielen. Und zwar, ich lese noch mal kurz ein Beispiel vor. Man könnte sagen, das war das mit der
wie kann man so blöd sein und noch an eine Schöpfung glauben? Und dein Freund sagte dann, man könnte sagen, dass da nichts war, außer ein unendlicher, kontinuierlicher Moment, bis eine kleine, unbedeutende Sache passierte. Eine Kleinigkeit passierte in dem Nichts, das erfordert keine Intelligenz, also musste kein intelligenter Gott eingreifen. Alles, was wir brauchen, ist eine kleine Unperfektheit im perfekten Nichts, das sich ausweitete und zunehmend komplex wurde und bald gab es Galaxien und Planeten. Was wäre der fatalste Fehler, den man jetzt hier machen könnte? Zu sagen, das stimmt nicht. Der fatalste Fehler, den du machen könntest. Lass ihn die Geschichte, die er dir gerade erzählt hat, verteidigen. Greg Kaukel schreibt zu diesem Beispiel Folgendes. Und so hat er geantwortet. Du hast mit einer Sache recht. Wenn man beginnt mit den Worten, man könnte sagen, dann kann man erzählen, was man will. Aber dann kommt der harte Teil, Gründe dafür zu geben, warum irgendjemand deine Science-Fiction-Geschichte ernst nehmen sollte. Es ist nicht mein Job, dein Alles-kommt-von-nichts-Märchen zu widerlegen. Es ist dein Job, zu zeigen, dass es wahr ist. Das hast du nicht gemacht. Du hast es nicht mal probiert. Wie bist du zu der Schlussfolgerung gekommen, dass diese Science-Fiction-Geschichte wahr ist? Merkt ihr, wie das unser Gegenüber herausfordert, wirklich nicht einfach nur irgendwelche Slogans zu wiederholen, sondern Beweis zu geben und Argumente zu liefern, warum sie das glaubt? Kockel weigerte sich in diesem Moment, ein Märchen erzählen zu lassen und dann anschließend selbst die Beweislast zu tragen. Und das machen wir oft. Achtung, er gewährte ihm keine Freifahrt. Und Leute, das ist ab jetzt unsere Regel. Keine Freifahrten mehr, okay? Wenn dir irgendjemand eine Geschichte erzählt, dann lass ihn nicht einfach damit davonkommen, sondern fordere Beweise und Argumente für seine Weltanschauung. Keine Freifahrten mehr. Beispiel Nummer 2. Übrigens, die Reinkarnation gab es auch in der Bibel, aber sie wurde während des 4. Jahrhunderts rausgenommen. Was wäre der fatalste Fehler jetzt? Wieder zu sagen, einfach als erste Antwort auf dieses Statement, das stimmt nicht. Nein, das machen wir nicht mehr. Lass dich nicht von einer Geschichte einschüchtern. Übernimm nicht die Beweislast, die du gar nicht zu tragen hast. Hier fehlen keine Argumente, hier wurden keine Beweise genannt. Es war einfach nur eine unbegründete Annahme. Lass ihn nicht damit davonkommen. Keine Freifahrten mehr. Frage, wie genau passierte das? Wie bist du zu der Schlussfolgerung gekommen, dass das passierte? Beispiel Nummer 3. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben und Menschen machen Fehler. Was wäre auch hier der fatale Fehler, den du machen könntest? Das stimmt nicht. Und hier sage ich dir, warum. Lass dich nicht von einer Gute-Nacht-Geschichte einschüchtern. Lass ihn Argumente, lass ihn Beweise liefern. Wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Liebe Hoffnungskirche Jugend, ab jetzt keine Freifahrten mehr. Diese Fragen säen Samen. Und damit streuen wir kleine Steine in die Schuhe unserer Nächsten, weil sie unseren Nächsten zum Nachdenken bringen. Leute, sobald dein Gegenüber dir auf diese Frage antwortet, dann stelle dir selbst Fragen, nämlich, hat er mir Argumente geliefert oder hat er eine Geschichte erzählt? Das ist ein großer Unterschied. Hat er kein Argument genannt, adressier das. Und Achtung, wenn dein Gegenüber die Argumente liefert, umso besser. Sammel die Argumente, lerne die Argumente. Und wenn du damit überfordert bist, nachdem er wirklich gute Argumente gesagt hat, sag, ey, so habe ich das noch nie gesehen, vielen Dank. Und dann nimmst du diese Argumente mit, ihr könnt das Thema wechseln im Gespräch und du denkst zu Hause darüber nach und beschäftigst dich in aller Ruhe mit diesen Argumenten. Leute, das ist keine Niederlage. Das rüstet uns nur noch viel mehr aus. Und nächstes Mal, wenn die gleichen Argumente vorgebracht werden, dann bist du zugerüstet. Leute, und ich möchte wirklich euch vor Augen halten. Wir dürfen keine Angst haben davor, über den Glauben zu sprechen oder zu diskutieren, denn die Fakten und die Logik sind auf unserer Seite. Und wer sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt, der sieht es, dass selbst die intellektuellsten Leute fatale Fehler machen in ihren Schlussfolgerungen. Und ich gebe euch ein Beispiel, okay? Das könnt ihr euch gerne aufschreiben und zu Hause euch anschauen. Das ist eine Debatte über 40 Minuten live, die bei Fox News ausgestrahlt wurde unter dem Titel Faith Under Fire. Und da ist Greg Kaukel, der Schreiber dieses Buches, in einer Debatte gegen Chopra, ich glaube Deepak heißt er mit Vornamen, Deepak Chopra, und sie beide reden über ihre Weltanschauung. Und das ist höchst interessant. Schreibt es euch auf und schaut es euch an. So, ich hoffe, es ist eine Frage jetzt noch bei euch in den Köpfen drin. Nämlich, was ist danach? Ihr habt viele Optionen. Ich gebe euch drei. Drei Optionen, die ihr nach Columbus Schritt 2 machen könnt. Erstens, bedanken und mit was anderem weitermachen. Zweitens, weiter mit Columbo 1 und mit Columbo 2 machen und mehr Informationen über das Was und das Warum sammeln. Völlig legitim. Und das Schöne ist, euer Gegenüber redet und ihr hört einfach nur zu. Das ist keine Arbeit. Oder ihr verwendet Columbo Schritt 3. Und wir werden das jetzt hier nur ganz kurz anschneiden und an einem späteren Zeitpunkt der jetzigen Predigtserie nochmal aufgreifen. Nämlich, wenn wir über das Thema sprechen, schwierige Aussagen oder Aussagen, die uns oft begegnen. Das habt ihr schon in eurem Predigtheft gesehen. Columbo Schritt 3 hat folgendes Ziel. Wir benutzen Fragen, um einen Punkt zu machen. Sobald du einen Fehler entdeckst in der Weltanschauung oder in Schlussfolgerungen oder in der Logik deines Nächsten oder einen Mangel siehst, dann adressierst du genau diesen Punkt mit Fragen. Um unsere Metapher vom Volleyballspiel aufzugreifen, okay, das ist wie folgt. Annahme, wunderschöne Stellung und dann springst du hoch und schmetterst. Columbo Schritt 3 ist dein Angriffsschlag, aber auch hier offensiv, aber auf nicht offensive Weise. Also es ist nicht, ja, es ist einfach ein völlig, ja, natürliches Gespräch. Ohne Zwang, ohne Druck. Und ich möchte euch anhand von zwei Beispielen ganz kurz Columbo Schritt 3 erklären. Benutze Fragen, um einen Punkt zu machen. Das Beispiel 2, wo der Buddhist sagte, übrigens, die Reinkarnation gab es auch in der Bibel, aber sie wurde während des 4. Jahrhunderts rausgenommen. Und um Columbo Schritt 3 anzuwenden, müssen wir die Fakten kennen. Und hier könnte eine Frage wie folgt aussehen. Wie genau konnten einzelne Abschnitte des aus zehntausenden handgeschriebenen Manuskripten des Neuen Testaments gelöscht werden, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit 300 Jahren im Römischen Reich im Umlauf waren? Und da wäre ich wirklich gespannt, was da für eine Antwort kommen würde. Und ihr merkt, ihr benutzt eine Frage, um der Person etwas zu zeigen, nämlich das, was du da gerade behauptest, das ist nicht möglich. Beispiel Nummer 3. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben und Menschen machen Fehler. Und hier, wenn wir Fragen benutzen wollen, um einen Punkt zu machen, ich möchte euch ganz kurz auffordern, schlagt mal eure Predigthefte auf Seite 27. Und weil die Bibel unser geliebtes Buch ist, auf dem alles basiert, haben wir uns hier besonders viel Mühe gegeben. So, und zwar alle Fragen, die ihr jetzt hier, also auf Seite 26 unten, da seht ihr dieses Statement, das uns oft begegnet. Du kannst die Bibel nicht wortwörtlich nehmen, sie wurde von fehlerhaften Menschen geschrieben. So, wie gehen wir damit um? Und auf Seite 27 seht ihr zuallererst Fragen, die alle Columbo 3 sind. Und Leute, es ist kein Zufall, okay, dass wir nach der Aussage immer zuerst Fragen aufgeschrieben haben. Okay? Das heißt, wenn jemand so ein Statement gibt, dann bitte geh nicht sofort zur Kurzantwort hier. Die Bibel wurde über einen Zeitraum von 1400 Jahren geschrieben und das von über 40 Menschen, die teilweise aus anderen Nationen, Ländern und Kulturen kamen, die sich weder absprechen noch kennen konnten. Jedes andere religiöse Buch der Weltreligion wurde von einer Person geschrieben. Über die Zeit nahm die Zuverlässigkeit der Bibel nicht ab, sondern sie nahm zu, siehe der letzte Qumran von den Schriftrollen. Geh nicht sofort zu dieser Antwort, sondern lass deinen Gegenüber seinen Standpunkt erklären. Und dazu helfen die folgenden Fragen. Nämlich, hast du Bücher zu Hause? Findest du Wahrheiten in diesen Büchern, obwohl sie offensichtlich von Menschen geschrieben wurden, die ebenfalls fehlerhaft sind? Aus welchen Gründen glaubst du, dass andere Bücher, die ebenfalls von Menschen geschrieben wurden, zuverlässiger sind als die Bibel? Machen Menschen immer Fehler, wenn sie etwas aufschreiben? Wenn nicht, warum benutzt du dann diesen Grund, um die Bibel als unglaubwürdig zu bezeichnen? Glaubst du, dass Gott, wenn er existiert, Menschen gebrauchen könnte, exakt das aufzuschreiben, was er will? Und das sind einfach nur ein paar Fragen, die wirklich wunderbar zeigen, wie man mit Fragen einen Punkt machen kann, auf den die andere Person wirklich sich gut überlegen muss, was sie antwortet. Leute, unsere Zeit ist vorbei. Und ich möchte abschließen mit dem Gedanken, dass der Herr der Ernte ist. Und ganz egal, Leute, was passiert, wenn wir das Evangelium weitergeben oder wenn wir Samen sehen, es ist der Herr, der souverän darüber entscheidet, ob die Samen aufgehen oder nicht. Ihr erinnert euch an Stephanus, Apostelgeschichte 6. Voller Eifer, voll des Heiligen Geistes, voller Gnade, voll von Glauben, geht er zu den hellenistischen Juden und verkündigt ihnen die frohe Botschaft. Was machen sie? Sie steinigen ihn, nachdem er sich nochmal vor dem Synedrium verantwortet hat. Und sie steinigen ihn. Hat Stephanus irgendeine Frucht gesehen von dem, was er verkündigt hat? Nein, er hat keine Frucht gesehen. Aber was ist passiert, nachdem er gestorben ist? Der größte Missionar aller Zeiten stand aus den Leuten auf, die an der Steinigung beteiligt waren. Und wahrscheinlich, und ihr wisst, von wem ich spreche, von Paulus. Und wahrscheinlich hat Paulus hier zum ersten Mal das Evangelium gehört. Und er hat genauso reagiert wie die aus Apostelgeschichte 13, die ihn später gesteinigt haben. Leute, wir mögen vielleicht hier keine Frucht sehen, aber der Herr weiß es. Und der Herr kann Frucht schenken. Und die Frucht hängt nicht von dir ab. Und ich erinnere euch an die Inhalte von Matthäus Kapitel 10, wo auch unser Lernvers ist, von Vers 28. Der Herr weiß, wenn du ein Haar verlierst. Der Herr weiß, welcher Vogel jetzt im Pfälzerwald runterfällt. Wie viel mehr weiß der Herr, was dich beschäftigt? Wie viel mehr weiß der Herr, wie du probierst, das Evangelium zu verkündigen? Wie viel mehr weiß der Herr, die Dinge, die du dir vielleicht vorwirfst, wo du versagt hast in dieser Sache? Der Herr weiß es. Und es ist so tröstend zu wissen. Leute, und ich möchte euch daran erinnern, der Herr ist mit uns. Ganz egal, wo wir uns wiederfinden, der Herr ist mit uns. Und auch wenn wir meinen, in Unterzahl zu sein und starken Argumenten ausgeliefert zu sein, ey, der Herr ist mit uns und der Herr sieht es. Und das ist so ein enormer Trost für uns. Der Herr des Universums, der Millionen von Engeln befehligt, er ist mit uns. Und ich möchte euch an die Worte von Jesus erinnern zum Schluss, die er seinen Jüngern gegeben hat in Matthäus Kapitel 10. Nämlich, dass eines Tages alles offenbar werden wird. Und dass die Leute, die uns vielleicht jetzt belächeln, die uns vielleicht jetzt fertig machen, ja, die uns vielleicht sogar verfolgen in gewissem Sinne, sie alle werden diesen letzten Tag erleben. Und was wird da passieren? Jesus wird mit all seinen Engeln kommen und der ganzen Welt zeigen, dass du recht hattest. Und er wird der ganzen Welt zeigen, du gehörst zu ihm. Und Leute, dieser Moment, dieser Tag ist alles wert. Mögen wir hier doch in dieser Zeit, in der Zwischenzeit, willig leiden und diese Welt nicht als unser Zuhause sehen. Mögen wir für die Ewigkeit leben. Leute, wir haben jetzt auch wieder eine Gebetszeit und wir wollen genau dafür beten. Wir wollen auf der einen Seite für all die Samen beten, die bereits jetzt gesät wurden, dass der Herr doch Gedeihen schenkt. Und wir wollen für Mut beten, dass wir das Evangelium mutig mit aller Weisheit verkündigen. Und dass der Herr, wie wir es auch von Paulus gelernt haben, dass der Herr eine Tür auftut für das Evangelium. Betet so, wie ihr sitzt. Niemand ist gezwungen zu beten. Lasst uns jetzt eine Zeit des Gebets haben. Jesus, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort so begegnest und dass wir einfach so viele Zusagen von dir haben in deinem Wort. Herr, dass wir nicht reden, dass wir nicht schweigen sollen, sondern reden sollen. Dass du mit uns bist, dass du uns Frucht schenken wirst, aber du bestimmst, wie diese Frucht aussieht. Wir danken dir dafür, dass du uns stärkst, dass du uns hilfst, dass du mit uns bist, dass du uns hältst durch die rechte Hand deiner Gerechtigkeit. O Herr Jesus, diese Zusagen sind wie Balsam auf der Seele. Herr, auch wenn die Welt gegen uns ist und die Welt uns verlacht und verhöhnt, so wissen wir, der Schöpfer des Universums, der König aller Könige, liebt uns. Und wir sind dein und du bist unser. Und es kommt der Tag, und er ist schon fast da, dass wir bis in alle Ewigkeit bei dir sein werden. Und Herr, mögen wir in dieser Zwischenzeit gute Knechte Jesu sein. Mögen wir dir ganz ergeben sein. Herr, mögen wir uns dir ganz hingeben. Vater, dass wir reden und nicht schweigen. O Herr Jesus, bitte, mache du uns zu Zeugen. Bitte bewirke du, dass wir mutig dein Evangelium weitergeben. Herr, und bitte gib uns auch Mut, diese Sachen anzuwenden, von denen wir heute und das letzte Mal gehört haben. Herr, und möge es einfach eine Hilfe sein, aber möge unsere ganze Hoffnung auf dir liegen, denn die Rettung ist des Herrn. O Gott, wir bitten dich, Herr, für alle Samen, die bereits gesät wurden. Herr, sei das jetzt während dieser Predigtserie oder sei das schon davor. Herr, wir bitten dich, lass doch diese Samen aufgehen in unseren Freunden und Verwandten und vielleicht Familienmitglieder. Herr, wir beten, dass du Menschen rettest. Herr, dass du die Saat aufgehen lässt und dass vielleicht ein anderer auch die Ernte einfährt. Herr, aber dass du einfach das Gedeihen schenkst. Herr, und mit Sicherheit jeder von uns hat jetzt eine Person vor Augen. Herr, und ich bitte dich einfach, dass du uns gebrauchst, um dein Evangelium zu verkündigen. Herr, wir bitten dich, Herr, wir sind deine Jugend. Gebrauche du uns. In Jesu Namen. Amen.